Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Ich grüße dich, Anja.
Ich grüße dich, Lea. Schön, dich zu sehen.
Das geht mir auch so schön, dich zu sehen. Wir wollen uns herantasten wieder an eine Perikope, an den vorgeschlagenen Predigttext der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Markus 12, 1-12 ist ein unflauschiges Gleichnis, also nicht so flauschig wie ein verlorenes Schaf, was dann gefunden wird und vielleicht noch auf den Schultern von einem Hirten getragen wird. Nee, es wird ein bisschen ungemütlich, freundlich gesprochen, aber vorher noch, es ist der zweite Sonntag der Passionszeit, Reminiscere. Es ist auch der Gebetstag für bedrängte und verfolgte Christen. Da gibt es ja leider genug Menschen auf dieser Welt, die verfolgt werden, darunter eben auch viele Christen. Und der Wochenspruch steht im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ein Begleiter in der Passionszeit. Es passt auch nochmal, oder ich finde, es schließt auch nochmal an das Hohelied der Liebe. Die Liebe war schon vorher da, bevor wir geglaubt haben. Und Gott erweist seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja, ich habe schon mich geoutet. Das ist ein Gleichnis, was unflauschig ist. Wir werden erst mal lauschen, wie du es uns vorliest. Und dann werde ich noch ein paar einleitende Sätze sagen. Und dann schauen wir mal, wie wir es mit diesem Gleichnis aufnehmen.
Genau. Ja, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung aus dem Markus-Evangelium. Nun begann Jesus in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Er sagte: Ein Mann legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, hob eine Grube zum Keltern des Weins aus und baute einen Wachtturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter packten den Diener, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte der Mann einen anderen Diener zu ihnen. Dem ging es nicht besser, sie schlugen ihm den Kopf blutig und trieben ihren Spott mit ihm. Danach schickte er einen dritten, den töteten sie. So ging es noch vielen anderen, die einen wurden verprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm noch einer, sein geliebter Sohn. Den schickte er zuletzt auch noch zu ihnen, weil er sich sagte: Er ist mein Sohn, vor ihm werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander: Das ist der Erbe, kommt, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, brachten ihn um und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Pächter umbringen und den Weinberg wird der anderen anvertrauen. Habt ihr jenes Schriftwort nie gelesen? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Daraufhin hätten sie Jesus am liebsten festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber weil sie vor dem Volk Angst hatten, ließen sie ihn unbehelligt und gingen weg.
Dankeschön.
Gern.
Ein Text aus dem Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist ja das älteste und auch kürzeste Evangelium. Mhm. Und es beginnt im Prinzip mit Kapitel 11, ne, der Einzug in Jerusalem beginnt und Jesus trifft also die verschiedensten Autoritäten des Tempels und sie fragen ihn nach seiner Vollmacht. Also wer hat dir die Autorität gegeben, das alles zu tun? Wer hat dich ermächtigt? Von wem bist du beauftragt und befugt? Und die Frage nach der Vollmacht Jesu ist vorher und danach, nach unserem Gleichnis, geht es um die kaiserliche Steuer. Also man merkt schon, es ist einerseits irgendwie so eine innerjüdische Debatte, es geht um Theologie und gleich danach trifft aber Theologie auch wieder Politik sofort. Also, oder wir merken, wie politisch Theologie ist, weil es geht dann um Wirtschaft, um wirtschaftliche Fragen. Also es ist sehr umrahmt von, wie politisch ist eigentlich Theologie und wie spielen auch wirtschaftliche Fragen darum. Und wirtschaftliche Fragen sind ja auch oft eine Frage von Macht.
Ja.
Darüber hinaus ist es natürlich ein Text, was ganz viel an das Erste Testament erinnert, was quasi durchdrängt ist an Erinnerungen zum Ersten Testament. Wir haben die Weinberggleichnisse im Prophetenbuch Jesaja. Es ist ja auch eine vorgeschlagene Textlesung, Jesaja 5, 1-7, wo es eher zum Fall des Weinbergs kommt. Noch wichtiger ist fast Jesaja 27 ab Vers 2, wo Gott wieder anfängt, den Weinberg zu behüten und wo es auch um Frieden geht und wie Gott es aufnehmen kann, die diesen Weinberg antasten wollen. Das, was die Pächter da tun, ist das, was auch die Brüder von Josef getan haben. Kommt, wir bringen ihn um, wir werfen ihn. Jetzt bei Josef war das ja in so ein Loch, in so eine Art Brunnen, ist es oft in Kinderbibeln. Das ist genau zitiert, was die Pächter da vorhaben mit dem Sohn. Und von daher finde ich, ist es ein sehr spannendes Gleichnis, erstmal mit diesen vielen Anspielungen vom Ersten Testament. Der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, ist ein Zitat aus Psalm 108. Und es, ich habe es schon unflauschig genannt und ungemütlich, weil es von Anfang an ein Gleichnis ist, was im Grunde eine völlig unglaubliche Geschichte erzählt. Das haben wir häufiger bei den Gleichnissen. Wir hatten damals gesprochen über Lukas 11, 5 bis 8, über den bittenden Freund in der Nacht, wo auch die HörerInnen nur reagieren konnten mit niemand hat so einen Freund, ja, der sich so verhalten würde und nicht aufstehen würde. Und jetzt haben wir wieder ein Gleichnis, aber natürlich viel gewalttätiger, viel brutaler. Ein Gleichnis, was im Grunde eine völlig unglaubliche Geschichte ist. Und da kommen wir dann zum Link zur Passionszeit. Man sagt ja auch, Weihnachten und Ostern ist eigentlich das Unglaublichste des Glaubens. Und gleichzeitig wurden wir damals in der Pastoraltheologie angehalten, nicht von unglaublich zu sprechen, wenn wir um den Glauben werben wollen. Aber genau wie wir gerade noch über Jesaja 55 gesprochen hatten, wo wir gesagt haben, damit war ja nicht zu rechnen, dass der König, der Perserkönig Kyrios, die Israeliten wieder zurückgehen lässt. Und so ist das mit dem Ostergeschehen. Damit war ja nicht zu rechnen, dass Jesus aufersteht. Also ein Gleichnis, im Grunde eine völlig unglaubliche Geschichte. So, jetzt habe ich ganz viele einleitende Sachen gesagt. Ich denke, dass es aber vielleicht hilfreich ist, um so in diesen Text hineinzukommen. Jetzt wieder erstmal die Frage an dich. Wo dockst du an? Was beschäftigt dich, wenn du dieses Gleichnis liest?
Ja, mich berührt die Sorgfalt, mit der erzählt wird, wie der Mann seinen Weinberg anlegt. Das ist so, ich erinnere mich ein bisschen an die Schöpfungserzählung. Es ist alles sehr gründlich und sehr durchdacht und sehr darauf ausgelegt, dass es einfach gut wird. Dass das Schönste und Beste dabei rauskommt, was rauskommen kann. Und es sind so großartige Bilder. Es ist sehr fast zärtlich. Ne? Er umgab ihn mit einem Zaun, den Weinberg. Das ist so, ja, das berührt mich sehr, diese Fürsorge wieder. Die hatten wir ja auch am Sonntag, Erstomie, haben wir darüber gesprochen, über die Agape, über die fürsorgende Liebe Gottes. Und das kommt hier wieder, scheint für mich wieder so durch. Oder auch letzten Sonntag Hiob, wo Gott sagt, es ist so ein bisschen absonderlich so, ja, kannst ihm alles antun, aber fürsorglich lass ihm das Leben. Ans Leben darfst du ihm nicht gehen, so, ne? Das ist natürlich, haben wir ja besprochen, lang und breit, was für eine krasse Geschichte. Und das ist hier auch wieder so eine krasse Geschichte. Und ich merke, dass das schon was mit mir macht, dass diese Passionszeit, oder vielleicht fällt es mir nur so auf, wegen der Umstände, in denen wir uns gerade befinden, dass diese Passionszeit von so krassen Geschichten eingeleitet wird. Also erstmal, es endet, die Vorpassion endet mit diesem großartigen Hohelied der Liebe und dann geht es gleich in die Vollen. Ne? Hiob, der gequälte und geknechtete Knecht, der Schlimmstes ertragen muss. Jetzt der nächste Text, ein Gleichnis, in dem Schlimmstes passiert. Und als Mutter ist so für mich so nicht vorstellbar, wie ich mein Kind in erwartbares Übel schicke. Ja? Das hast du ja schon gesagt. Natürlich würden die Hörer hier sagen, niemals, das ist viel zu überzeichnet. Und doch will uns die Geschichte ja damit was sagen. Und zwar glaube ich von der unfassbaren und sich nicht ersticken lassenen Hoffnung Gottes in seine Welt, die er geschaffen hat. Das ist so für mich, was ich da so entdecke. Ja, und das habe ich in diesem Vers 6 entdeckt, nämlich genau das, dass die Hoffnung des Mannes, der den Weinberg angelegt hat, dass die Hoffnung wirklich unerschütterlich ist, denn er schickt seinen Sohn. Vor ihm werden sie Achtung haben. So ist es in der neuen Genfer übersetzt. Dieses vor ihm werden sie Achtung haben, das ist ja eigentlich eine Annahme, die absurd ist. Warum sollten sie jetzt nur gerade vor dem Achtung haben? Aber diese Hoffnung, die stirbt einfach nicht. Und das bewegt mich sehr. Da merke ich, ich bin auch so ein Mensch, der wieder besseren Wissens und wieder alle Erfahrungen immer wieder hofft und immer wieder neu erwartet, es möge gut werden. Es möge wie Christina Brudereck sagt es oft, es möge gut werden mit uns. Und da merke ich ja, das ist so und so meine beiden Punkte.
Ja, ich bin auch gedanklich damit unterwegs. Was Markus ja hier wirklich macht, ist, dass er diese Karriere Jesu, eine Karriere nach unten so entfaltet. Mhm. Dieser Einzug in Jerusalem noch auf dem Esel mit den Zweigen und dem Hosianna-Rufen und gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn und so. Und dann wirklich diese krasse Karriere nach unten. Er wird verraten, verleugnet. Am Schluss fliehen alle Jünger, und ich meine das überhaupt nicht despektierlich gegenüber den Jüngern. Was ihm bleiben, sind vielleicht noch ein paar Frauen aus der Ferne, die beobachten. So. Mhm. Und du und ich, wir beide wissen es, und die, die schon länger mit der Bibel unterwegs sind oder Theologie studiert haben, wissen, dass ursprünglich Markus auch mal bei 16 Vers 8 aufhörte, also mit der Angst und mit der Furcht auch. Und ich finde, dieses Gleichnis erzählt auch diese Karriere nach unten erst einmal. Und da komme ich jetzt schon mal vielleicht, worin ich so ein bisschen das Evangelium sehe, oder ein bisschen weiß ich gar nicht, sondern wo ich das Evangelium schon sehe, ist, wenn ich das übertrage, ist es schon ein Gleichnis, was mir Hoffnung macht, dass Gott einfach nicht aus dieser Welt zu kriegen ist. Mhm. So. Der Sohn wird umgebracht, das stimmt, und das ist auch dramatisch, keine Frage. Und ich bin bei dir zu sagen, wieso schickt er seinen Sohn? Da sehe ich halt aber den Link zu dem, was Jesus passieren wird.
Ja, klar. Mhm.
Und trotzdem, womit war nicht zu rechnen? Mit der Auferstehung war nicht zu rechnen. Es war nicht damit zu rechnen, dass Gott einen anderen Coup hat als Gewalt, nämlich die Gewaltlosigkeit durch Verzicht auf Gewalt, durch die Auferstehung. Und diese Botschaft, ja, du kannst versuchen, Gott aus dieser Welt zu kriegen, den Sohn Gottes, Gott selbst, aber es wird dir nicht gelingen. Und das ist für mich so ein bisschen der Zugang zu dem Gleichnis, auch wenn ich mir dazu hole die Seligpreisung, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Und es ist eben, sind eben halt nicht die Pächter, die so gewalttätig waren, die, die jetzt diesen Weinberg erben, sondern das bleibt schon bei Gott. Ja? Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Und das finde ich so interessant, dass diese Gewalttätigkeit der Menschen nochmal völlig offengelegt ist. Also wie seit Genesis 4, wo die Sünde in die Welt kam, als dem Menschen klar wurde, er kann seinesgleichen vernichten und umbringen, morden. Und doch ist es eben, selig sind eben nicht die, die sich mit Gewalt das Erbe ermächtigen oder bemächtigen, sondern durch Verzicht auf Gewalt, ja. Aber es ist, ja. Es ist ein krasses Gleichnis, was auch dann in der Übertragung mit Kreuz und Auferstehung ja auch an seine Grenzen kommt.
Ja, total, denn hier ist ja klar, der Besitzer des Weinbergs, Vers 9, was wird der wohl tun? Er wird kommen und die Pächter umbringen. Und da bin ich bin ja manchmal erinnert, diesmal nicht an Narnia, sondern diesmal an das fünfte Element, an den Film, diesen großartigen, mhm. Ich finde ihn großartig, als dieser Priester der fünf Elemente sozusagen, der diese fünf Elemente kennt und ihr Geheimnis verwahrt, als der zu den Weltoberen kommt und sagt, also greift nicht an, Gewalt gebiert nur wieder Gewalt.
Ja.
Diesen Satz habe ich schon so oft zitiert und ich habe den wirklich fest in meinem Herzen verankert und versuche danach zu leben. Gewalt gebiert nur wieder Gewalt. Das ist also keine Lösung. Mhm. Überhaupt nicht. Es wird nur schlimmer. Es gibt eine Eskalation, die wir am Ende nicht mehr bremsen können. Von daher ist da das Gleichnis eben begrenzt und ja echt eine Drohgebärde auch. Also, und das finde ich schon auch faszinierend, dass Jesus so ein Drohgleichnis erzählt. Ist jetzt nicht das Einzige, aber es ist schon sehr drastisch in seiner Art. Und wenn ich mir jetzt überlege, ja, das Evangelium ist, dass Gott nicht wegzudenken ist und dass er für meine Begriffe überhaupt nicht aufhört zu hoffen für diese Welt. Mhm. Und trotzdem haben wir den ganzen Text. Wir enden ja nicht mit Vers 8, dann gehört das Erbe uns. Oder mit Vers 8, nee, warfen ihn zum Weinberg hinaus, da endet 8. Sondern es endet damit, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten den Ort des Gleichnisses verlassen und dann ja in der Folge überlegen, wie können wir Hand an ihn legen? Wie kriegen wir den außerhalb der Menschenmenge zu fassen? Also eigentlich, was uns ja hier erzählt wird, ist ja diese Eskalation der Gewalt bis hin zum Kreuz. Und da frage ich mich, der Sonntag Reminiscere bedeutet ja, gedenke deiner Barmherzigkeit, gedenke deiner großen Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes kann ich in diesem Gleichnis gerade noch nicht erkennen.
Ich denke, dass da das Gleichnis an seine Grenzen kommt.
Ja.
Weil die Frage ist, was kann alles verglichen werden?
Ja.
Und wenn wir jetzt weitermachen mit Kreuz und Auferstehung, ist es ja eben nicht der Weinbergbesitzer, der dann umbringt, sondern der mit ans Kreuz geht mit seinem ja. Sohn oder selber eben Gott ist, sozusagen. Ne? Natürlich wissen wir, der Ausgang von Judas war jetzt auch unflauschig, sozusagen. Ne? Der hat jetzt auch erstmal nicht ins irdische Leben geführt. Und trotzdem, finde ich, wird hier eben stark gemacht, der Mensch ist mächtig zum Zerstören und Verwerfen und Gott ist mächtig, ihm das Leben zu geben. Ne, Gott, also ich habe in einer Predigt gelesen, das finde ich aber auch sehr steil, aber der hat eben gesagt, im Prinzip ist Gott ist es eben möglich, aus destruktiven Pächtern, aus Mördern, konstruktive Bauleute zu machen. Da muss man sagen, das ist jetzt steil, aber dieses Sensibilisieren auch, du kannst das Leben nur empfangen, die aber nicht selbst geben. Und da sind die Pächter halt wirklich so in so einem Kontrastpunkt zu Gott. Ne?
Die Sonntagsfrage, wir haben ja beim Buch Hiob auch über die Sonntagsfrage nachgedacht, die EKD stellt im Rahmen der Fastenaktion Leuchten, 7 Wochen ohne Verzagtheit. Und die Sonntagsfrage für den 5. März lautet, wem flöße ich vielleicht ungewollt Angst ein? Vielleicht ist das auch nochmal so ein Punkt, an dem man vielleicht für dieses Gleichnis oder an dem ich vielleicht für dieses Gleichnis nochmal Zugang finden könnte, weil das ist ja schon eine Geschichte, in der Angst oder Gewalt jedenfalls so eine große Rolle spielt, dass sie mir Angst macht. Mir wird dann schon auch klar, wenn ich darüber nachdenke, dass unser Leben gewaltvoll ist, an so vielen Stellen. Es gibt zum Beispiel ja oft so gewaltvolle Sprache. Ne? Ich habe am vergangenen Sonnabend eine Entpflichtung beigewohnt von einer Kollegin in der evangelischen Kirche. Und der Pastor sprach in seiner Ansprache davon, dass es Worte gibt, die vergiftet sind und Worte der Schrift, die Worte Gottes, die eben ins Leben rufen. Das hat mich sehr bewegt, es gibt Worte, die vergiftet sind. Und das hier, ne, dieses in Vers 7, dass es der Erbe kommt, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns, das ist total giftig. Das ist so richtig vergiftet, Sprache, die bis hin zum Tod führt und die mich auch in unserer Gegenwart dazu veranlasst, genau zu gucken, welche Gedanken bemächtigen sich meiner, welche Ideen und Fantasien habe ich und was mache ich damit? Wie kann ich von diesem Weg umkehren? Und vielleicht könnte das nochmal so ein Link sein, für mich zu gucken. Ich bin jetzt vielleicht nicht dieser Weinberg-Pächter, aber ich bin auch nicht der Mann, der den Weinberg angelegt hat und auch nicht die Frau. Das ist jetzt aber dahingestellt. Sondern ich bin tatsächlich, ich gehöre eher zum Volk der Pächter. Und an welcher Stelle gehe ich mit dem, was mir anvertraut ist, so um, dass da reiche Ernte bei rauskommen kann? Und an welcher Stelle möchte ich diese reiche Ernte für mich verbuchen? Da merke ich, das ist für mich jetzt gerade nochmal so ein Querlink. Der ist vielleicht, führt ja auch in die Irre, keine Ahnung. Aber ich werde diesen Text ja auf jeden Fall predigen und muss mir so Gedanken machen, was gebe ich meiner Gemeinde mit?
Ja, ja.
Und ich glaube, ich würde gerne tatsächlich mit der Frage auch auftakten, wem flöße ich vielleicht ungewollt Angst ein? Und unser Verhalten, menschliches Verhalten ist oftmals wirklich angst- und furchteinflößend. Und dann steht Gottes, und dann komme ich wieder zurück zu diesem, dann steht Gottes irgendwie unerschütterliche Hoffnung, vor ihm werden sie Achtung haben. Es wird doch noch ein Punkt geben, an dem die Menschen Achtung haben vor irgendwas.
Ja, weil den Sohn umzubringen, das habe ich jetzt auch häufiger gelesen, und dann zu glauben, wir kommen an das Erbe dran, kalkuliert ja schon auch den Mord an den eigentlichen Besitzer.
Ja.
Ne? Weil sonst kommst du ja gar nicht an das Erbe.
Ja, ja, genau.
Und da ist, also das finde ich auch nochmal so spannend, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die Bibel traut sich auch, von einem Gott zu sprechen, der sich durch einen Störenfried, durch einen Durcheinanderbringer irgendwie verführen lässt. Mhm. Ne? Ja, hier da was anzutun, wenngleich auch, er setzt die Grenzen, aber er lässt sich da verführen. Und jetzt haben wir einen Gott mit dieser Karriere nach unten durch seinen Sohn Jesus Christus, von dem sich die Bibel auch traut zu erzählen, der hofft so sehr oder der ist sogar fast ein bisschen naiv, der darf auch erstmal der Verlierergott sein.
Mhm.
Ja? Weil eben die Idee, wenn du jetzt wirklich, du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen gemacht, wenn du die Idee von dem Weinberg auf die ganze Schöpfung beziehst, ne? Und wie menschliches Miteinander sein sollte, ist es ja erstmal ein Gott, der verliert.
Ja.
So. Und das finde ich spannend auch zu sagen, da habe ich meinen Kollegen oder unseren Kollegen Bastian Erdmann so im Ohr, der mal sehr stark darüber gepredigt hat, Erfolg ist kein Name Gottes.
Ja.
Erfolg ist einfach, es gibt so viele Namen für Gott, aber Erfolg ist kein Name Gottes. Mhm. Und dennoch würden wir sagen, er ist der Vollender, er ist der Sieger über den Tod.
Ja.
Ja? Aber erstmal, es ist ein Gott, der uns sieht, dessen Namen es ist, dass er uns sieht, dass es sein Name ist, da zu sein und mit uns zu sein und so weiter und so fort. Aber Erfolg ist erstmal kein Name Gottes. Und ich finde, dieses Gleichnis traut sich auch wieder, das erstmal so stehen zu lassen, dass die Passionszeit und vor allem der Passionsweg erstmal ein, man könnte ordinär sagen, ein fucking Passionsweg ist. Ja. Aber damit hat man die Menschen noch nicht erbaut.
Na, wir haben ja letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen in Bezug auf Hiob, dass man manches auch einfach aushalten muss. Und erbauen, ich denke, dass eine Predigt auf jeden Fall natürlich den Menschen was mitgeben soll, was ihnen auch Mut macht. Also was er im weitesten Sinne dann auch erbaut. Aber wir sind eben auch in der Passionszeit. Wir sind jetzt nach Karneval und nach Aschermittwoch. Wir sind mittendrin auf dem Weg hin zum Kreuz. Letare ist noch nicht da. Wir sind immer noch, es ist alles lila. Wir sind also immer noch in dieser Zeit. Viele Menschen fasten. Mhm. Was auch immer. Zum Beispiel der EKD-Kalender sagt, fastet Verzagtheit, also habt Mut, zeigt euch, leuchtet. Und von daher ist es gar nicht verkehrt, durchaus sich auch mit solchen schwergängigen Texten auseinanderzusetzen und nicht zwingend jetzt hier auf Kraft irgendwas Erbauliches finden zu müssen. Vielleicht ist wirklich das Erbauliche, das Evangelium, Gott hat immer noch Hoffnung. Er hört nicht auf, damit zu hoffen. Und wir wissen ja, nachösterlich wissen wir ja, dass Gott eben nicht kommt und die Pächter umbringt. Dass Gott nicht kommt und uns umbringt, sondern dass wir, weil er selber den Weg ans Kreuz geht, dürfen wir leben, trotzdem.
Ich glaube, das ist genau der Unterschied. Also der Mensch ist mächtig zu zerstören und zu verwerfen. Gott ist mächtig, das Leben zu geben. Und dieser Coup, dass auf einen Mord mit Auferstehung reagiert wird, darauf zielt ja auch dieses Evangelium zielt genau darauf ab.
Ja, genau.
Und das glaube ich, ist für mich das Evangelium. Und genau, und da kommt das Gleichnis an seine Grenzen und darf es auch.
Ja.
Und was diesem Gleichnis innewohnt, ist, es ist eine genauso unglaubliche Geschichte, erst einmal wie Kreuz und Auferstehung, die aber nur im Glauben dann auch ihre Wirkung hat.
Ja, genau, ganz genau. Mhm.
Ja, die Zeit.
Ja, sie ist schon wieder rum.
Sie ist schon wieder rum, aber wir haben ja auch einiges zusammengetragen.
Ja,
hast du noch einen Schlussgedanken?
Also ich glaube, wir haben... Das wird mir so nachgehen, dass Gott ins Leben hineinführt, dass Gott Leben schafft und möglich macht, auch gegen unsere Fähigkeit und auch manchmal den innewohnenden Willen, die Berechnung, um meines vermeintlichen Wohlstands willen über Leichen zu gehen, sozusagen, spricht, also führt Gott ins Leben und ermahnt ja auch und sagt, guck hin, sieh, was du da tust und so. Und das ist was ich richtig gut finde an dem Gleichnis, dass Jesus das ja nicht erzählt, um uns mal was zum Nachdenken zu geben, nach dem Motto, denk mal eine Runde nach und der Rest ist dann egal, sondern dass wir ja damit unser Leben verändern können und sollen und Gott ernst nehmen. Und das finde ich schon gut, ne? So. Das gefällt mir, da würde ich gerne so ein bisschen dranbleiben. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist so echt so der Leitvers. Und ja, die Lesung, Evangelium ist Johannes 3, wo ja auch steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was für ein schöner Vers. Und das sind so die Paralleltexte, die man mitdenken und mitlesen, mitpredigen darf.
Ja.
Und vielleicht auch sollte.
Ich empfehle auch nochmal Jesaja 27, 2-9. Fand ich für mich sehr gewinnbringend jetzt in der Auseinandersetzung. Und ich empfehle auch nochmal die Seligpreisung. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben.
Ja. Ja.
Was für eine Verheißung.
Das habe ich mal auf Farsi gelernt, den Spruch.
Oh, wow.
Schon wieder, ich müsste mal meinem Gedächtnis kramen, fällt mir vielleicht wieder ein.
Ja.
Gerade diese, genau. Die
ja, das wäre doch auch schön im Gottesdienst, das in verschiedenen Sprachen, Ukrainisch würde sich anbieten.
Ja.
Ja, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Und noch einmal, das darfst du schneiden, aber Wiederholung ist die Mutter der Weisheit oder wie auch immer. So, wir wünschen allen alles Liebe, ganz viel Inspiration.
Mhm.
Beißt euch durch dieses Gleichnis. Denn zumindest der Ostermorgen, der lohnt sich ganz bestimmt.
Amen dazu.
Liebe Anja, da sind wir wieder. Das ist jetzt für die Hörer
Tag 2.
Das ist für die HörerInnen jetzt erstmal irritierend. Es ist die erste Folge, die wir jetzt über 2 Tage aufnehmen, weil wir so sehr gemerkt haben, dass es gestern noch, als wir aufgenommen hatten, in uns weitergearbeitet hat und wir gerne das doch noch jetzt mal so ein bisschen zuspitzen wollen.
Ja.
Wir haben nämlich dann gestern angefangen, uns Sprachnachrichten und kleine Podcasts hin und her zu schicken. Und da haben wir jetzt gedacht, jetzt nehmen wir nochmal eine Zuspitzung auf. Wie ist es bei dir gewesen? Was hat bei dir weitergearbeitet?
Also wir haben ja darüber gesprochen, dass Gott ja einfach die Hoffnung mit seinen Menschen nicht aufgibt, ne? Und das Gleichnis dafür steht, dass Gott die Hoffnung nicht aufgibt mit seinen Menschen. Und dann sagt ja Jesus, dass dieser Mann, der den Weinberg gebaut hat, seinen Sohn sendet mit der Annahme, die Leute müssten doch vor ihm Achtung haben, weil er der Sohn ist. Und das endet ja in unserem Gleichnis dramatisch mit einer kräftigen Drohgebärde, die eigentlich genau das Gegenteil von dem darstellt, wie Gott sich tatsächlich verhält, nachdem sein Sohn am Kreuz endet. Und da habe ich so gemerkt, es arbeitet noch in mir. Du hattest mich inspiriert zu einem Wortspiel. Vorgeahnt heißt nicht vorgeplant. Also auch wenn Gott weiß oder ahnt, dass sein Sohn sterben wird, ist es, glaube ich, keine Geschichte, dass Gott plant, seinen Sohn sterben zu lassen. Soweit erstmal.
Ja, mir ging es auch so. Ich hatte ja gesagt, für mich ist das Evangelium, und das ist es zum Teil auch, dass Gott ist nicht aus dieser Welt zu kriegen.
Ja.
Ein Kollege von uns wird jetzt schmunzeln, dass ich nochmal auf den 15. Januar hinweise, aber genau dieses Gott ist der Ort der Welt und nicht die Welt sein Ort. Und das zeigt sich auch in diesem Gleichnis. Es ist dramatisch. Aber Gott ist nicht aus dieser Welt zu kriegen, die kommen nicht damit durch.
Ja.
Und dann ist auch genau das, was du gesagt hast, in mir so nachgegangen, dass Gott die Hoffnung auf die Menschen nicht aufgibt. Und das finde ich so stark. Also natürlich kann man sagen, es ist ein unglaubliches Gleichnis, weil kein Weinbergbesitzer würde so viele Menschen dahin schicken, die dann so ein Leid erfahren oder sogar umgebracht werden. Und da zeigt sich natürlich ganz deutlich, dass hier die Propheten gemeint sind. Weil es gibt ja auch keine Steigerung mehr, sondern nachdem jemand geschlagen und dann auf den Kopf geschlagen und dann umgebracht wurde und der Sohn auch. Und davor waren ja noch einige mehr, die wurden entweder auch geschlagen oder umgebracht. Also es ist schon völlig klar, hier sind die Propheten gemeint. Es zeigt aber auch, dass Gott nicht einfach nur naiv seinen Sohn geschickt hat oder dass dieser Weinbergbesitzer nicht einfach nur naiv seinen Sohn geschickt hat, auch wenn der sogar rechtlich noch einen anderen Status hatte als alle anderen davor, sondern es zeigt diese Hoffnung auch auf das Sozialverhalten Gottes gegenüber den Menschen. Also diese Idee davon, wie, jetzt benutze ich nochmal dieses Wort, Familie, Mensch doch auch miteinander sein könnte. Und da zeigt sich diese Langmut, ein altes Wort, aber diese Geduld Gottes und dass Gott sich weigert, die Hoffnung auf die Menschen aufzugeben. Und wir hatten dann gestern nochmal kurz drüber gesprochen, auch in der Urgeschichte, wird ja auch schon in Urgeschichte 4 erzählt, wie gewalttätig die Menschen sein können. Aber dann wird ja später auch erzählt, dass Gott seine Gewalt einschränkt durch den Regenbogen und seine Macht und seine Gewalt begrenzt. Und sagten, nie wieder möchte ich die Menschheit zerstören. Aber er erwartet es nicht von den Menschen, sondern er reduziert sich. Und da habe ich gedacht, das ist wirklich ein Evangelium, was man stark machen sollte. Gott gibt die Menschen und seine Hoffnung auf das soziale Miteinander von Menschen nicht auf.
Ja, genau. Und es geht ja schon eigentlich mit Kain los. Kain erschlägt Abel und Gott schützt Kain. Das finde ich schon bewegend, ne? Dass Gott hier nicht sagt, also Blut für Blut, sondern es hat Konsequenzen, aber dein Leben wird verschont. Und das knüpft für mich an Hiob an, ne? Verschone sein Leben. Also mach alles, was du willst, aber verschone das Leben des Hiob. Und es knüpft auch an die Korintherfolge, dass Gottes fürsorgende Liebe einfach größer ist, langmütig, geduldig und also Wahnsinn.
Genau, es knüpft an das Hohelied der Liebe von 2 Wochen zuvor. Genau. Und da hat die wunderbare Anja Neu-Ilk mehrere Andachten zugehalten. Und sie hat eben gesagt, sie möchte, dass ihre Entscheidungen davon geprägt sind, von dem, was sie hofft, nicht was sie befürchtet. Genau. Und das macht Gott hier auch.
Ja, genau.
Oder der Weinbergbesitzer in diesem Gleichnis.
Genau.
Ja, ich denke, das war nochmal eine gute Zuspitzung. Du hast aber jetzt nochmal Luft geholt.
Nee, ich wollte genau das sagen.
Okay.
War eine gute Zuspitzung, ja.
Genau, also liebe HörerInnen, seid nicht irritiert. Das ist die erste Folge, die noch eine Nacharbeit erfährt, weil es einfach in uns noch so weitergearbeitet hat. Wir wünschen allen ganz viel Inspiration, gottesreichen Segen und allen voran alles Liebe.
Alles
Was
Liebe.
Was manchmal das Gleiche ist.
Das stimmt.
Tschüss.
Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.
Hallo.
Anja, ich bin's Lea. Ich habe den ganzen Tag noch weiter darüber nachgedacht, über Markus 12. Was ist das für ein krasses Gleichnis, ja? Ich habe auch nochmal so gedacht, irgendwie ist es auch so, ich finde die Pächter, die annektieren diesen Weinberg richtig und da muss ich sofort darüber nachdenken, ob man im weitesten Sinne Weinberg auch mit Krim übersetzen kann. Aber darum melde ich mich gar nicht, sondern es geht mir nochmal um das Evangelium, was du gesagt hast. Das finde ich so gut, auch zu sagen, ich hatte ja gesagt, springen mit dem Gedanken, ich hatte ja gesagt, Gott ist nicht aus dieser Welt zu kriegen, ist für mich das Evangelium, das stimmt auch. Aber der zweite Gedanke, zu sagen, Gott weigert sich, die Hoffnung auf die Menschen aufzugeben und er hofft immer noch auch auf das Gute der Menschen. Und das finde ich so cool, dass man einerseits sagen kann, ja, es ist ein unglaubliches Gleichnis. Keiner würde sich so verhalten. Und wie naiv ist der denn, dass der da so viele Menschen jetzt in den Tod schickt, auch seinen Sohn. Aber diese Hoffnung, ja, zu haben, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben, zeigt auch nochmal, dass Gott das Kreuz nicht eingepreist hatte. Also der hatte das mit dem Kreuz, und dass das der Ausgang seines Sohnes ist, nicht unbedingt eingepreist. Und es vorauszuwissen, heißt das ja auch noch lange nicht, es vorauszuplanen. Und dann, finde ich, bekommt auch Gott wieder so ein ganz positives Bild, auch eigentlich so schützend wieder für seinen Sohn, wohlwissend, dass es eben halt auch anders ausgehen kann und ja auch anders ausgegangen ist. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Also du merkst, es arbeitet in mir weiter. Und ich finde, es arbeitet gut in mir weiter. Liebe Grüße.
Das sind total coole Gedanken. Das mit der Hoffnung hatte ich ja gesagt, dass ja Gott die Hoffnung nicht aufgibt, ne? Dass das Gleichnis für mich sagt. Aber ich finde das, was du gerade gesagt hast mit den Kreuzestod, zwar vielleicht vorausahnen, aber nicht vorausplanen, das finde ich einen wichtigen Gedanken. Und meine Frage an dich, sollen wir morgen nochmal eine 5-Minuten-Sequenz aufnehmen, was uns noch eingefallen ist? Das könnte man machen, das könnte man aktiv hinterher schieben oder reinschneiden. Ich habe angefangen zu schneiden. Ich habe auch schon einiges rausgeschnitten, viele Denkpausen. Und wir könnten es uns, glaube ich, zeitlich leisten, nochmal so einen 5-Minüter, den ich dann auf 3 Minuten runterschneide, um daran zu hängen. Sag mir Bescheid, dann machen wir das. Liebe Grüße.
Hallo, liebe Anja. Ja, ich kann mir das vorstellen. Allerdings bin ich wahnsinnig unflexibel morgen, weil ich morgen nach Berlin fahre. Wenn du jetzt sagst, oh, okay, also 9:15 oder 9:20, spätestens 9:30 könntest du, dann wäre das easy. Wenn du jetzt genau dann nicht kannst, was ich gut nachvollziehen könnte, dann könnte ich das, glaube ich, frühestens Donnerstag machen. Liebe Grüße.